Ja, wunderschönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Schön, euch lächeln zu sehen. Ein Mann namens Fernandes befand sich im dritten Stock seines Wohngebäudes. Es brannte und viele Menschen liefen kreuz und quer umher in diesem riesen Wohnkomplex. Er lief auch in Richtung Notausgang. Und so kam er an das Ende dieser dritten Etage, wo er wohnte, und blieb am Ende des Ganges stehen. Zur Linken der Notausgang. Doch plötzlich blickte er nach rechts. Und dort sah er in die Wohnung eines Mitbewohners. Die stand offen. Der war offensichtlich schon geflüchtet. Und dieser Fernandes, der kannte die Wohnung gut. Denn sie gehörte Herrn Agurio. Der hat ihn schon öfters mal zum Mittagessen eingeladen. Und dieser Fernandes, der blickte nun in diese Wohnung und er wusste ganz genau, was er da sah. Eine 30 cm große Statue aus Gold, besetzt mit Diamanten, mit Rubinen, mit Smaragden und weiteren Edelsteinen. Ganz schön wertvoll. Und das alles strahlte seine Augen nun an. Fernandes blickte auf diese Statue und er merkte gleichzeitig, die Hitze des Feuers kam näher und der Qualm wurde immer dichter. Und so stand dieser Fernandes dort im Flur, auf der linken Seite der Notausgang, der rettende Ausweg, und auf der rechten Seite etwas so Kostbares, womit er wahrscheinlich reich werden könnte. Und genau darum geht es heute, wenn wir gleich im Jakobus die nächsten Verse lesen, dass auch wir uns Gedanken machen über ein Thema, wo auch wir immer wieder vor einer Entscheidung stehen. Nehmen wir den Ausweg? Oder lassen wir uns wegziehen, lassen wir uns locken. Und wir können den Text gemeinsam lesen in Jakobus 1, Verse 13 bis 18. Da schreibt Jakobus: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Um diesen Text geht es heute und bevor wir einsteigen, bete ich nochmal. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst zuzuhören und dass du uns hilfst, wirklich unser Herz offen machst für dein Wort, Herr. Dass wir wirklich verändert werden durch diesen Text, durch das, was du uns heute zu sagen hast. Dass wir begreifen und in Situationen, wo wir das in unserem Leben erleben, Herr, dass du uns hilfst. Und dass du uns ganz deutlich machst, wo der Ausweg zu finden ist. Dass wir daran denken, dass wir mit unserem Herz auf dich ausgerichtet sind. Amen. Amen. Ja, ich kann nur ermutigen, wieder mitzuschreiben. Ich werde einige Stellen nennen, einige Stellen vorlesen. Und ich denke, es ist ganz gut. Ich habe auch diesen Text wieder mal unterteilt in drei Punkte unter dem Thema Versuchung. Wo ist der Ausweg? Der erste Punkt, mit dem wir uns gleich beschäftigen wollen, Gottes Einstellung zur Versuchung. Das behandelt Vers 13. Der zweite Punkt, der menschliche Weg der Versuchung. Vers 14 und 15. Und die Verse 16 bis 18, Gottes gute und vollkommene Wesensart. Und bevor wir einsteigen heute in dieses Thema, in diesen Text, möchte ich die Bedeutung nochmal im Zusammenhang aufzeigen und auch nochmal erwähnen, beziehungsweise erklären, was denn Versuchung und was Anfechtung ist. Denn offensichtlich gibt es im Deutschen da einen Unterschied. Im Griechischen haben wir da keinen Unterschied, da gibt es nur dieses Wort, Perasmus, ich hatte es letzte Mal schon erwähnt, welches mit Anfechtung, Probe, Prüfung oder auch mit Versuchung übersetzt werden kann. In Vers 2 ist uns dieses Wort begegnet und 2 und folgende von der Anfechtung, von einer Prüfung bis hin zur Vollkommenheit, von einem Erleben der Anfechtung in Freude hin zur Mangellosigkeit. Es war eine Kette, die wir uns da angeschaut haben. Und hier ab Vers 14 finden wir wieder eine Kette. Dieses Mal endet diese Kette aber nicht in Vollkommenheit, hat auch gar nichts mit Freude zu tun, sondern sie endet in Sünde und folglich auch im Tod. Und das ist ein ganz klarer Unterschied, wenn wir heute über Versuchung nachdenken und nicht mehr über Anfechtung. Bei Anfechtung wird der Glaube angefochten, Dinge werden bestritten, Zweifel entstehen. Und hier kommt diese Probe, diese Prüfung von Gott. In manchen Bibelübersetzungen wird es auch mit Prüfungen übersetzt, steht in der Anmerkung auch drin. Aber es ist niemals als Stolperstein gedacht, dass Gott will, dass wir hinfallen, dass wir versagen. Nein, er möchte unseren Glauben stärken. Er möchte, dass wir hin zur Vollkommenheit gelangen, dass wir geistliche Reife bekommen. Dafür erleben wir Anfechtung, Prüfung. Und deswegen können wir auch mit Freude darauf zugehen, weil Gott sie uns gibt, dass wir reifer werden, dass wir im Glauben gestärkt werden. Heute aber geht es um Versuchung. Ich habe beim letzten Mal schon eine Definition vorgelesen. Ich lese sie nochmal vor. Eine Versuchung ist der Anreiz oder die Verleitung zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, jedoch unzweckmäßig ist bzw. verboten ist. Biblisch gesagt ein Anreiz zur Sünde. Und in diesem Fall kommt sie nicht von Gott. Das werden wir gleich in Vers 13 nochmal genau sehen. Jesus wurde zum Beispiel auch versucht, und zwar vom Satan. Es kommt nicht von Gott. Und ich hoffe, dieser Unterschied ist deutlich, dass wir uns heute mit Versuchung beschäftigen, nicht mit Anfechtung. Und sollen wir einmal eben dieses Wort Perasmus als Stolperstein des Satans, der uns zu Fall bringen möchte, und einmal als Prüfung Gottes, dass wir geistlich wachsen. Und dennoch, im Griechischen ist es ein Wort, können wir sagen, dass Gott hinter beiden steht. In der Anfechtung, klar, da wirkt er aktiv. Ein gutes Beispiel ist Abraham, wo Gott sagt, opfer deinen Sohn. Er wollte den Abraham prüfen. Das finden wir dann in Hebräer 11, Vers 17 nochmal beschrieben, dass es eine Prüfung von Gott ist. Gott forderte das von ihm. Er stand aktiv dahinter. Und in der Versuchung steht er auch hinter. In Vers 13 haben wir gelesen, Gott macht es nicht aktiv, aber er steht dahinter. Denn, drei Punkte, erstens, er will Hilfe schenken. Denn er weiß in der Person Jesu, was Versuchung ist. Und er weiß, wie man dieser Versuchung widerstehen kann. Zweitens, Gott will bewahren. Er will den Gläubigen bewahren auf seinem Weg hin in das ewige Reich. Und drittens, es ist alles unter seiner Kontrolle. Wir werden gleich noch weitere Verse dazu lesen, denn er sagt, er lässt es nicht zu, dass wir über unsere Maßen versucht werden. Er schafft einen Ausweg. Er schafft einen Ausweg. Und hier am Vers 14 ist nun die Beschreibung der Versuchung. Wir kommen gleich dazu und ihre Folgen. Und wir sehen auch, dass es eine Todesfolge hat. So war es von Anfang an, wenn wir an Eva denken und Adam, die im Garten waren, die der Versuchung nachgegeben haben. Die Folge davon ist auch der Tod. Also Menschen werden versucht, sollen zu Fall gebracht werden, von weg Gott weggezogen werden. Darum geht es heute. Und deswegen starten wir mit Vers 13, mit dem ersten Punkt, Gottes Einstellung zur Versuchung als Grundlage. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemanden. Ja, also in Zeiten der Versuchung soll niemand sagen, dass Gott es ist, der das tut. Jakobus beugt denen vor, die sagen, ja, Gott ist schuld. Er hat mich doch so gemacht. Ist ja bekanntlich leicht, die Schuld auf andere abzuschieben. Ich denke, das können wir Menschen ganz gut. Ich persönlich kann das auch ganz gut. Und so ist es doch vollkommen verkehrt, wenn wir sündigen, dass wir sagen, Gott ist schuld. So hat Gott mich doch gemacht, ich kann doch daran nichts ändern. Ja, ist das alles? Ist das der Ausweg aus der Versuchung, indem wir einfach sagen, Gott ist schuld, eine faule Entschuldigung? Nein. Und deswegen beugt Jakobus das hier vor, indem er auch direkt sagt mit dieser Aussage, er selbst aber versucht niemanden. Das ist ganz eindeutig. Gott versucht niemanden und er kann auch nicht versucht werden. Warum nicht? Gott kann nicht versucht oder zur Sünde verleitet werden, weil einer seiner Wesensarten vollkommene Heiligkeit ist. Ich denke, das kennen wir gar nicht. Das können wir uns gar nicht so wirklich vorstellen, was vollkommene Heiligkeit ist. Gott ist unversuchbar zur Sünde. Das Böse ist ihm wesensfremd. Jesus, ja, der wurde versucht. Wenn wir an Matthäus 4, 1 bis 11 denken, wo er beim Satan war. Oder an Matthäus 27, wo er am Kreuz hing, wo er aufgefordert wurde, steigt doch hinab. Er sollte den geraden Weg, dem Willen des Vaters entgehen. Er wurde versucht, entgegen des Willen des Vaters zu handeln. Aber, und das ist das Wichtige, ein wichtiger Merkvers für heute, wir können ihn gemeinsam lesen in Hebräer 4, Vers 15. Wie hat Jesus gehandelt? Hebräer 4, Vers 15, ein sehr wichtiger Merkvers für heute. Hebräer 4, ich lese ab Vers 14 vor. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus wurde auch versucht. Er, das hatte ich gerade gesagt, will uns Hilfe schenken, weil er weiß, wie das ist, versucht zu werden. Aber er ist nicht drauf eingegangen. Er blieb ohne Sünde. Und so ist Gottes Wesen, bezogen auf Versuchung, unendlich heilig. Er ist ganz rein und das bleibt auch so. Jakobus 1, Vers 13 schreibt oder sagt, du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. So heilig ist Gott. Und das heißt, dass er auch niemanden versuchen kann, denn er ist heilig, er ist sich selber treu. Er stellt lediglich auf die Probe zur Läuterung, zur Stärkung des Glaubens, aber niemals führt er uns in Versuchung. Aber woher kommt das? Was ist die Ursache dessen? Und das ist schlicht und einfach der Satan, der dahinter steckt. Der auch Versucher genannt wird. Der es bei Jesus versucht hat. Er ist der, der die Christen versucht, von Gott wegzuziehen. Er möchte dich und mich wegziehen von unserem Vater im Himmel. Er möchte quasi einen Keil in die Beziehung schieben, die wir zu unserem Vater im Himmel haben. Er möchte uns zur Sünde verleiten, damit die Gemeinschaft zu Gott betrübt wird, damit der Heilige Geist nicht mehr so durch uns wirken kann. Er möchte Macht über uns gewinnen. Die Todesmacht, die ist zwar durchbrochen, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, weil Jesus sein Blut vergossen hat und stellvertretend für dich und mich gestorben ist. Aber der Satan möchte uns immer noch wieder wegziehen von diesem Gott. Er möchte immer noch wieder Macht über uns haben. Und das muss uns bewusst sein. Aber wir erinnern uns, Gott steht dahinter. Er lässt Anfechtung gezielt zu und er lässt auch Versuchung gezielt zu. Aber, so sagt unser zweiter wichtiger Merkvers heute, er lässt nicht mehr zu, als wir ertragen können. Lass uns das gemeinsam lesen in 1. Korinther 10. 1. Korinther 10, 12 bis 13. Korinther 10, Vers 12. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch je ergriffen als nur eine menschliche, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist eine wunderbare Zusage. Ein zweiter Merkvers für heute. Gottes Einstellung zur Versuchung. Und nun schauen wir uns, das ist der zweite Punkt, die menschliche Seite an. Der menschliche Weg der Versuchung. Verse 14 und 15. Ein jeder aber wird, also zurück im Jakobus, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, den Tod. Ja, diese beiden Verse beschreiben diesen Prozess der Versuchung, wie er im Menschen stattfindet. Weiterhin sehr sprachlich exzellent hier von Jakobus, er formuliert wieder so eine Art Kette mit sehr anschaulichen Ausdrücken, fortgezogen und gelockt. Gereizt oder gelockt, kann man auch sagen. Das ist ein Bild aus der Tiersprache, aus der Fischersprache und kann man sagen, dass ein Mensch geködert und weggerissen wird. Ja? Wir können uns das gut vorstellen. Ein Angler geht morgens früh los mit seinem ganzen Angelzeug, setzt sich an den See, spannt einen dicken, fetten Wurm auf den Angelhaken und wirft dann die Angel raus. Klemmt sie dann in seinen Halter rein, wartet ein bisschen, auf einmal beginnt zu zappeln. Dann nimmt er die Angel, dreht ein bisschen, zieht ein bisschen, lässt locker, dreht ein bisschen, zieht und so weiter. Und zur gleichen Zeit findet Folgendes unter Wasser statt. Da schwimmt ein Fisch, morgens früh in aller Seelenruhe. Und auf einmal sieht er da diesen dicken, fetten Wurm. Ja, also wenn der Fisch denken könnte, würde er sich fragen, was macht unter Wasser hier ein Wurm? Ich glaube, dann würde er gar nicht erst dahin schwimmen, aber der sieht ihn und er will ihn haben. Die Begierde ist da. Er wird gelockt. Und so schwimmt er dahin.
Das geht sogar noch anders.
Oh, noch anders.
Die werden angefüttert, die Fische. Man wirft Teig rein, dass das süß wird, das Wasser, und dann kommen die Fische erstmal in die Nähe. Also das Locken kann vielleicht schon etwas anfüttern sein.
Das kann natürlich auch sein. Jedenfalls sieht er diesen dicken Wurm. Er will ihn natürlich dann haben. Beißt zu. Und auf einmal kommt er nicht mehr los. Ja. Und dann beginnt er sich irgendwie wegzuziehen und er zappelt und irgendwie merkt er, er wird weggezogen. Er wird fortgerissen. Und wenige Sekunden später ist er dann wahrscheinlich nicht mehr im Wasser, was für ihn früher oder später den Tod bedeutet. Und so wie Tiere in diese Falle gereizt oder gelockt, geködert werden, so werden auch die Gläubigen geködert und fortgezogen. Menschen werden auch fortgezogen durch die Begierde in ihnen drin. Und der Satan, der stellt dazu immer wieder Fallen auf. Er tut es, er versucht es. Und diese menschliche Begierde, die wir alle haben, ich will sehen, ich will machen, ich will tun. Die Bibel sagt, Lust des Fleisches zieht das Herz des Christen weg von unserem Herrn Jesus. Hin zu dem, was Sünde ist. Unser Herz wird weggezogen, es wird fortgerissen. Weg von Herrn Jesus hin zur Sünde. Und so spielt das Herz eine entscheidende Rolle. Die Quelle der Versuchung ist unser Herz, da geschieht es. Und Jesus sagt in Matthäus zum Beispiel, wie schlecht eigentlich das Herz ist. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen und so weiter. Da steckt richtig das Böse drin. Und da steckt auch unsere Begierde. Die menschliche Begierde ist tief verankert in unserem Herzen. Wir wollen haben, wir wollen sehen, wir wollen machen. Bei jedem Menschen ist das anders ausgeprägt. Ja? Wir springen auf ganz verschiedene Dinge, ganz individuell an. Der eine Fisch mag vielleicht diesen dicken, fetten Wurm. Der andere Fisch denkt sich, naja, will ich gar nicht haben. Dafür mag er was anderes. Ja, ganz verschieden. Was sagt die Bibel noch über Begierden? Wir können aufschlagen Johannes 8, Vers 44, wo wir ein Stück weit mehr noch sehen, wie der Satan dazu steht und wie die Menschen eigentlich darauf reagieren. Johannes 8, Vers 44. Da sagt Jesus, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener aber war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Hier steht am Anfang, die Begierden eures Vaters, also hier der Teufel, wollt ihr tun. Das ist ein deutliches Bild, was hier uns vom Satan vermittelt wird. Er ist der Vater der Lüge, wird hier gesagt, in ihm ist keine Wahrheit und er lockt uns immer wieder und das wollen wir als natürliche Menschen tun. Im Johannesbrief haben wir gelesen, alles was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater im Himmel, sondern von der Welt. 1. Johannes 2, Vers 16. Also all das Schlechte, die Begierde, ist nicht vom Vater im Himmel. Die Begierde ist von der Welt, dort wo Satan Macht hat. Und er lockt die Gläubigen. Er stellt ihnen Fallen. Und in uns drin, wenn wir dieser Begierde nachgeben, werden wir dort anbeißen. Wir werden geködert und beißen an. Was sagt die Bibel über die, die Christus gehören? Galater 5, Vers 24 macht deutlich, dass die Begierden gestorben sind, als wir gläubig geworden sind. Wir sind mit gekreuzigt worden. Wir müssen diesen Begierden nicht mehr folgen. Wir sind ihnen nicht mehr verpflichtet. Wir sind ihnen nicht mehr Sklave. Und im selben Zusammenhang macht Paulus aber deutlich, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Ja, wenn wir voll im Geist wandeln, werden wir sie nicht erfüllen. Aber das ist ein Aufruf, dass wir auch wirklich aktiv danach leben wollen, was Gott möchte, dass wir aktiv dagegen vorgehen. Das heißt aber auch, dass wir als Christ immer wieder gelockt und losgerissen werden können. Und dass wir uns entscheiden müssen. Nehme ich diese goldene Statue oder gehe ich den sicheren Ausweg? Nehme ich diesen schönen Wurm oder lasse ich den Wurm Wurm sein? Was tun wir dafür? Und wenn das Herz so wichtig ist, womit füllen wir unser Herz? Was ist wirklich wichtig? Vielleicht irgendeine Fernsehsendung, die uns traurig, böse, hart macht? Oder das lebendige Wort, was uns froh, frei und friedevoll macht? Das Herz ist so wichtig. Und ich möchte gerne eine weitere Stelle mit euch lesen aus Sprüche 4. Eine Stelle, die mir persönlich sehr wichtig geworden ist in dieser Vorbereitung und auch schon kurz vorher. Sie hat mir öfter geholfen, in solchen Situationen daran zu denken und zu sagen, nein, mein Herz, nein, das soll bewahrt werden. In Sprüche 4, ab Vers 23, finden wir diese Beschreibung. Da schreibt Salomo, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und weiter heißt es dann ab Vers 24, lass weichen von dir die Falschheit des Mundes, die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Man könnte sagen, was Niklas gesagt hat, geradeaus, fix your eyes on Jesus. Nicht nach rechts, nicht nach links. Lass deine Augen geradeaus blicken. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken. Lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Weg. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Das Herz muss behütet werden. Unser Herz muss reingehalten werden. Es ist die eigene innere Begierde, die in unserem Herzen geweckt wird. Wo wir fortgezogen werden. Der Satan lockt uns. Und das ist Versuchung. Wir werden gelockt, gezogen hin zur Sünde. Und so war es schon immer. Wir werden gelockt und gezogen hin zur Sünde. Aber wenn wir sagen, dass der Satan der Versucher ist, dann können wir auch nicht einfach sagen, ist egal und wir schieben alles einfach auf den Satan. Wäre auch einfach. Nein, wir haben gelesen, die Begierde ist in uns. Und wir können ihr entweder widerstehen oder nachfolgen. Entweder nehmen wir die Statue oder gehen den Ausweg. Entweder schwimmen wir am Wurm vorbei oder nehmen den Wurm. Die Begierde ist die, welche man ablehnen, aber auch nachgehen kann. Begierde ist das Unterwegssein zur Sünde. Und so fährt Jakobus nämlich hier fort. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Ja, wenn die Begierde zum Abschreiben in der Schule vorhanden ist, man beißt an, die Blicke werden quasi fortgezogen vom richtigen Weg, also vom eigenen Blatt, das man selber macht, hin zum Blatt des Nachbarn. Das ist nicht richtig, das ist falsch, das ist verkehrt, das ist Sünde. Wenn die Begierde zur Pornografie geweckt wird, man beißt an, man geht dem nach, stillt seine Begierde, dann ist es Sünde. Wenn die Begierde geweckt wird, irgendwas zu klauen, keine Ahnung, Werkzeug zu klauen, weil es günstiger ist, als wenn man teures Werkzeug kauft, man wird gelockt, weil man es sieht, man kann es mitnehmen, man geht hinzu, man tut es, es ist Sünde. Das Herz wird fortgezogen vom rechten, geraden Weg. Wir haben es in 1. Mose 3, Vers 6, wenn die Begierde nach dieser schönen Frucht geweckt wird vom Satan, Eva hat diese Begierde in sich drin und sieht, es ist gut, sieht so schön aus, obwohl es verboten ist, sie stillt diese Begierde, nimmt die Frucht und tat Sünde. Vielleicht kennt jemand die Geschichte von Achan in Josua 7. Stadt wurde erobert. Gott hat gesagt, lass die Schätze da. Achan sieht die Schätze, er wird gelockt von diesen Schätzen, nimmt diese Schätze, er will das haben, tut Sünde. Er wird fortgerissen von dem geraden Weg. Begierde ist die direkte Ursache des Sündigens und das hat Folgen. Jakobus schreibt auch, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. So war es bei Adam und Eva, so war es auch bei Achan, der gesteinigt wurde. Das war die Folge dessen, dass man der Versuchung nachgegeben hat. Und so ist Sünde nicht unbedingt nur eine spontane Handlung. Galater 6, Vers 1 schreibt von einem übereilten Fehltritt, sondern es ist ein langer Prozess, der auch hier mit einem Bild beschrieben wird. Wird beschrieben mit Empfangen, also das Empfängnis bei der Zeugung und mit der Geburt von etwas, was dann beim Menschen 9 Monate später ist. Mal gibt es eine Frühgeburt, mal eine Spätgeburt, mal dauert es länger, mal weniger lang. Unkontrollierte Begierde bringt Sünde hervor. Und hier wird kein neuer Mensch geboren, das ist nichts Schönes, was wir hier vor uns haben. Hier wird der Tod geboren. Generell ist es so, dass wenn ein natürlicher Mensch seine Sünde vor Gott nicht eingesteht, dass das für ihn den Tod bedeutet. Aber ich denke, hier in dem Zusammenhang ist wahrscheinlich der irdische Tod gemeint von Christen. Denn geistlich tot können sie nicht mehr werden, wenn sie wirklich Kinder Gottes sind. Ich denke da an Hananias und Sapphira, die auch gelockt worden sind von dem Geld, was sie von dem Acker einnehmen konnten. Apostelgeschichte 5. Und die Frage für uns aber ist heute, wo ist der Ausweg? Wo ist der Ausweg? Wo gehe ich hin? Und ich denke, da ist eine definitive Antwort, die Jörg uns heute auch schon gegeben hat. 5 Buchstaben, Jesus. Jesus ist eine definitive, richtige Antwort. Nur einer weiß, wie es in Versuchung ist und weiß, was es bedeutet, ihr zu widerstehen. Er möchte uns helfen. Und was kann ich ganz konkret in Zeiten der Versuchung tun? Wie entgehe ich diesem Köder? Halte dich nah bei Jesus auf. Folge seinem Wort. Das heißt vielleicht auch mal, den Computer auszulassen und die Bibel aufzuschlagen. Dass wir gefüttert werden von dem Guten und nicht von den bösen Würmern, wo die Fallen dran hängen. Schreibe dir vielleicht einen Vers aus, lerne einen auswendig. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Habe ich auswendig gelernt, es war gut, es hat mir geholfen. Fliehe ins Gebet. Wenn die Begierde mit den Augen irgendwie gelockt wird, dann schließe die Augen dabei. Rufe vielleicht wen an. In Zeiten von Handys und Smartphones ist eine Leichtigkeit, dass man vielleicht darüber redet oder einfach davon abgelenkt wird, indem man einfach mit demjenigen über irgendwas redet. Gemeinschaft mit Gläubigen zu haben, dass man sich austauscht darüber. Hey, wie hast du das gemacht? Wie kannst du das? Wie ist das bei dir? Und letzten Endes Jesus, was würde Jesus tun? Er hat der Versuchung in allem widerstanden, er hat nicht gesündigt. Was würde Jesus tun? Einfach mal ein paar konkrete Hilfen, die man vielleicht annehmen kann. Vielleicht gibt es noch viele weitere. Und so kommen wir nun zum dritten Punkt. Denn wenn wir zu Gott fliehen sollen, wenn wir zu Jesus fliehen sollen, dann müssen wir auch wissen, warum. Und so beginnt es mit Vers 16. Ehrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Und hier beginnt der dritte Punkt, Gottes gute und vollkommene Wesensart. Ja? Also, Jakobus sagt zunächst, lasst euch nicht in die Irre leiten, beirren, verführen, ja, ihr Geschwister können irren. Aber er schreibt sie wieder an mit meine geliebten Brüder, dieses wunderbare, mitfühlende, meine geliebten Brüder. Ich weiß, wie ihr euch fühlt, ich kenne das auch. Und er macht ihnen im Folgenden dann den Unterschied deutlich. Was von oben kommt, was nicht von oben kommt. Er macht deutlich, irrt euch nicht, indem ihr Gott für eure Sünde verantwortlich macht. Und beschreibt in den kommenden Versen, was Gott ist und was Gott tut. Und so schreibt er in Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Ich denke, einige von uns kennen dieses Lied von John Barnett, Vater des Lichts. Er hat es zu diesem 17. Vers geschrieben, alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir, Vater des Lichts. Jede gute Gabe, und hier steckt das Wort Dosis drin, also man nimmt quasi eine Dosis, kommt von Gott, dem Vater. Jakobus nimmt wahrscheinlich hier auch Bezug auf die Bergpredigt. Betet, es wird euch gegeben werden. Wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Gott, der Vater im Himmel, gibt. Er verteilt eine gute Gabe. Und so ist auch eine Prüfung, eine Anfechtung, die von Gott kommt, gut. Sie kommt von ihm und wir dürfen uns deswegen freuen, weil wir wissen, wir hatten das letzte Mal, dass es Ausharren bewirkt und dass wir wirklich gestärkt werden im Glauben, dass wir geistlich wachsen. Alles, was täglich kommt, ist gut. Gott ist vollkommen gut. Jedes vollkommene Geschenk, so schreibt Jakobus hier, kommt von Gott, dem Vater der Lichter. Alles, was vollkommen ist, ein fertig gepacktes Geschenk, kommt von Gott. Unser Vater im Himmel ist vollkommen. Das ist unser Vater. Vollkommen gut ist er, vollkommen. Und das musste auch ein Mann erleben, der in einer Geschichte aufgeschrieben hat, was er geträumt hat. Er musste erleben, wie gut Gott wirklich ist. Ja, was Gott Wunderbares gibt. Und ich lese das vor, was dieser Mann da geträumt hatte. Es war ein sehr sonderbarer Traum, den er da hatte. Und er schreibt, in diesem Traum befand er sich im Himmel und er stand vor dem Thron Gottes. Der Mann verschränkte die Arme vor der Brust und sprach zu Gott, Gott, ich würde am liebsten aufgeben. Manchmal ist es einfach zu schwierig, Christ zu sein. Am liebsten würde ich Christ sein ganz sein lassen. Es ist so entmutigend, weißt du? Gibt es gar keine Möglichkeit, einfach mal ein bisschen Urlaub zu machen? Gott nickte, sagte, ich verstehe. Und soll ich in deinem Urlaub immer noch die Sonne jeden Morgen neu aufgehen lassen? Soll ich immer noch ein Lied in die Kehle jedes Vogels legen? Soll ich dein Herz immer noch schlagen lassen? Soll ich dich jeden Tag aus dem Schlaf wecken und dir einen neuen Tag schenken? Soll ich deine Gebete immer noch erhören und deinen Schmerz lindern? Soll ich dir auch dann, wenn ich Urlaub machen würde, deine Sünden vergeben und deine Seele in meiner Hand halten? Soll ich immer noch jeden Abend die Sonne untergehen lassen und den Nachthimmel mit Mond und Sternen schmücken? Soll ich deine Augen schließen, wenn du schläfst? Soll ich deine Lungen mit Luft füllen, wenn du atmest? Oder soll ich mir auch mal Urlaub nehmen? Da erschrak der Mann. Er schluckte schwer, bevor er Gott in seinem Traum erwiderte, weißt du, ich habe es mir anders überlegt, ich glaube, ich brauche doch keinen Urlaub. Das war diese Geschichte von diesem Mann, der erkannt hat, wie gut Gott ist, was Gott alles schenkt, fertig verpackte Geschenke, jeden Tag neu. Alles ist von Gott gegeben. Es ist passend, es ist vollständig, es ist gut. Jeden Morgen neu. Dankst du ihm dafür? So erlebe ich zurzeit irgendwie sehr besonders, sehr oft viele tolle Sachen, die ich einfach geschenkt bekommen habe. Eine tolle Gemeinde hier, eine tolle Arbeitsstelle mit einem so gnädigen Chef, eine tolle Ehefrau, ein Studium, was ich nebenbei machen kann, eine Jugend, einen Hauskreis. Ich bin gesundheitlich ja gut und gestärkt und ich bin Gott wirklich dankbar dafür, dass er vollkommene Geschenke gibt. Viele kleine Dinge täglich und ich weiß, Gott ist gut. Gott ist gut. Er schenkt mir schön verpackte Geschenke. Es passt und es ist vollkommen gut. Und das ist der Vater der Lichter. Das ist unser Vater im Himmel, das ist unser König. Und das Erste, was Gott tat, ist, er machte Licht. Und das Zweite, was er tat, er schied das Licht von der Finsternis. Und wenig später erschuf er die Lichter, die Himmelslichter. Er ändert sich nicht, er bleibt immer derselbe. Die Bibel beschreibt das an mehreren Stellen, Malachi 3, Vers 6. Ich habe mich nicht geändert, ihr habt euch verändert, sagt Gott. Psalm 102, Vers 28. Du aber bist derselbe und deine Jahre enden nicht. Und der Hebräerbrief schreibt deutlich von Jesus. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Unser Herr ist unwandelbar in seiner Liebe, Treue und Geduld. In seiner Macht, in seiner Herrlichkeit, in seiner Stärke, in seiner Weisheit. Er bleibt unveränderbar. Erkennst du das auch in deinem Leben? All diese großen Dinge, die er tut und vor allem diese vielen, vielen kleinen Dinge täglich neu. Bei unserem Vater im Himmel ist keine Veränderung. Da ist kein Schatten. So wie wenn die Himmelskörper sich bewegen, dass da irgendwie mal Schatten entsteht. Ich glaube, jetzt vor ein paar Tagen ist irgendwie die Venus vor die Sonne gezogen. Ein Stück weit Schatten auf der Erde, auch wenn wir das hier nicht so wahrnehmen können. Da ist Schatten. Aber bei Gott, da ist kein Schatten. Er verändert sich nicht. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm. Das ist unser Vater im Himmel. Das ist unser König. Und mit dem haben wir es zu tun. Mit dem haben wir es zu tun. Dahin sollen wir fliehen. Und das ist der Ausweg zur Versuchung, in die enge Gemeinschaft mit dem Vater und in der fortgesetzten Antwort auf sein Wort. Das finden wir gleich im Vers 18 und dann wahrscheinlich beim nächsten Mal noch, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter, dass wir Antwort geben auf das Wort. Und so kommen wir zum letzten Vers, Vers 18, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Jakobus fährt weiter fort mit dieser guten und vollkommenen Wesensart Gottes. Dieser Gott hat einen souveränen Willen. So wie Gott es wollte, hat er die Gläubigen durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, geboren. Das erinnert ein Stück weit auch an das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus in Johannes 3. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus fragt, ja, wie soll das denn gehen? Wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden, wenn er alt ist? Jesus erklärt es dort in Johannes 3, das kann man sich gerne mal anschauen. Und so wie Gott will, werden Menschen von Neuem geboren. Es ist der Wille Gottes, dass dort Menschen sind, die ihm gehören sollen. Er ist der Ursprung dieses neuen Lebens, was aus seinem barmherzigen Willen entsteht. Diese Wiedergeburt. Und das Interessante ist, dass es durch das Wort der Wahrheit geschehen ist. Ja? Es gibt ja immer wieder den Versuch, irgendwie dieses Wort der Wahrheit, das Evangelium, zu kürzen, einfacher zu machen, menschenfreundlicher zu machen. Das Wort Sünde darf nicht mehr vorkommen und so weiter. Aber das alles gehört zum Wort der Wahrheit. Es ist Wahrheit, es ist Gottes Wort. Nur das hat wirksame Kraft, Menschen zu retten, durch den Heiligen Geist dann dazu, die zusammen bewirken diese Wiedergeburt. Wiedergeburt. Und so sollen diese Gläubigen, diese Wiedergeborenen, die ersten seiner Geschöpfe sein, die Geschöpfe, das Beste und Erste dieser Ernte, die Gott bereitet hat, die Menschen, die Gott geweiht sind, seine Kinder. Gott erwartet die ersten Früchte als Opfer. Das finden wir öfters in der Bibel. 2. Mose, 3. Mose, 5. Mose. Die ersten Früchte sollten Opfer sein. Eben dafür, dass Gott die Verheißung erfüllen und es eine große Ernte geben wird. Gott sorgt in seinem Wollen dafür, dass es so geschieht. Und er schenkt jetzt schon den Vorgeschmack auf die ewige, vollkommene Herrlichkeit. Um diesen Gott, der das tut, um den geht es. Das ist der Ausweg. Versuchung, wo ist der Ausweg? Da haben wir eine ganz deutliche Antwort. Der Ausweg der Versuchung liegt in der engen Gemeinschaft mit dem Vater und der fortgesetzten Antwort auf sein Wort. Der Gläubige muss in dem unwandelbaren Herrn des Lichts ruhen und auf sein lebensspendendes Wort vertrauen. Und das heißt, abschließend in solchen Momenten bewusst zu sagen, Gott ist derjenige, der mich wiedergeboren hat. Er will, dass ich für ihn lebe. Es ist der Gott, der ein lebensspendendes Wort hat. Ein Gott, der nicht versucht werden kann, noch der versucht. Es ist der Gott, der völlig heilig ist. Es ist der Gott, der vollkommen ist und der eine vollkommene Gabe und vollkommene Geschenke gibt. Es ist der Gott, der immer einen Ausweg parat hat und es nicht zulässt, dass wir über unsere Maßen versucht werden. Es ist der Gott, der in der Person Jesu die Versuchung selbst erlebt und er widerstanden hat. Es ist der Gott, der ewige Vater, der Vater des Lichts, unser König, der vollkommen gut und vollkommen ist. Und das weiß auch der eingangs erwähnte Fernandes. Er lebt mit Jesus. Und in diesem Moment, wo er da steht, links den Ausweg, rechts diese Statue, da weiß er, nein, ich wähle den Ausweg. Auch wenn ich damit vielleicht reich werden könnte, wenn ich überhaupt überlebe, so weiß er, es ist richtig, dem nicht nachzugehen, sondern den sicheren Ausweg zu wählen. Er wurde gerettet, befreit, dank Gott für diese Bewahrung in dem Feuer, aber auch vor der Bewahrung bei der Versuchung, dieses Ding, diese Statue zu klauen. Er weiß, dass es richtig ist, ganz und gar dem Vater im Himmel zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Amen. Ich wünsche, dass wir vielleicht eine Gebetsgemeinschaft machen, dass wir vielleicht diesen guten und vollkommenen Gott anbeten. Dass, wenn euch was wichtig geworden ist, was eingefallen ist, was er in eurem Leben tut, dass ihr das einfach mit vollem Dank vor ihm bringt. Und ich schließe dann am Ende ab.